Hier ist das Mosaik auf WDR 3. Im Frühjahr 1882, ein knappes Jahr vor seinem Tod, reist Karl Marx nach Algier. Im warmen Klima soll seine Rippenfellentzündung ausheilen. Er logiert in der Pension Victoria, trifft auf nette, aber langweilige Gesellschaft und hat Pech mit dem Wetter. Er lässt sich fotografieren und er geht zum Barbier. Mähne und Prophetenbart, sein Markenzeichen seit Studententagen, müssen ab. Der Literaturkritiker und Publizist Uwe Wittstock hat dieser letzten Reise von Karl Marx ein Buch gewidmet, das von Algier aus in Rückblicken das ganze Leben des Theoretikers und Revolutionärs aufrollt. Karl Marx beim Barbier, so heißt es. Und Uwe Wittstock ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wittstock, was hat diese Barbier-Episode zu bedeuten? Hat sich Marx da von seinem bisherigen Leben verabschiedet?
Ich glaube ja, und ich finde das insofern sehr interessant, weil es in den anderen Biografien, es gibt ja 2 Dutzend Biografien über Marx, obwohl sie sehr umfangreich sind, dieses wirklich entscheidende Motiv überhaupt nicht auftaucht oder wenn dann nur ganz am Rande erwähnt wird, wenn jemand, der seit 60 Jahren oder so etwas einen Bart getragen hat, sich rasieren lässt und auch die Haare kurz schneiden lässt, kann das doch auch der äußere Ausdruck eines inneren Konfliktes sein.
Sie rollen von dieser Reise aus die verschiedenen Stationen seines Lebens auf. Die Person, die Persönlichkeit, die da vor unseren Augen entsteht, die ist nicht besonders sympathisch.
Ja, ich meine, so leid es mir tut, Marx hatte sehr große geistige Fähigkeiten, aber er hatte auch einige charakterliche Schattenseiten. Da kann man nicht dran vorbei. Das heißt, viele sehr marxismushörige Autoren oder Biografen haben an diesen Dingen vorbeigeschrieben, aber ich halte das nicht für legitim. Er ist ein übler Antisemit gewesen, mit auch durchaus rassistischen Neigungen.
Obwohl er selbst Rabbiner in der Familie hatte?
Ja, sein Großvater war noch Rabbiner von Trier. Sein Vater hat sich dann protestantisch taufen lassen, deswegen ist er protestantisch aufgewachsen. Er war jemand, der mit Geld überhaupt nicht umgehen konnte. Es war ein sehr obsessiver Charakter, der nur diese eine Sache, die er dann allerdings auch großartig gemacht hat, verfolgt hat und dabei weder auf Freunde noch auf die Familie Rücksicht genommen hat.
Während der Revolution 1848, also da, wo ja im Grunde das, woran Karl Marx gearbeitet hat, dann auch mal zum Ausbruch kam, da hat er in Köln die Neue Rheinische Zeitung geleitet, die sich als Kommunikationszentrum der Rheinischen Revolution verstanden hat. Wie wirksam war dieses Kommunikationszentrum?
Also Köln als Kommunikationszentrum für die westlichen preußischen Provinzen war sehr aktiv und hat tatsächlich einiges, ja, wie soll man sagen, für diese Region bewegen können. Die Neue Rheinische Zeitung wiederum, das war überregional vielleicht, weil er sehr originelle Thesen vertreten hat, Marx, interessant. Aber er hat natürlich auch in gewisser Hinsicht an sein Publikum vorübergeschrieben. Er ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Autor, ein sehr bildungsbürgerlicher Autor, der das proletarische Publikum auf keinen Fall erreicht hat, nie. Diese Artikel sind selbst heute für Spezialisten nicht ganz leicht zu lesen und waren das für das Publikum damals überhaupt nicht.
In Ihrem Buch wechseln romanhafte Passagen mit nüchterneren, biografischen. Also immer, wenn man in Algier ist mit Karl Marx, dann wird es ein bisschen, wie gesagt, romanhaft, auf Quellen gestützt natürlich. Und in den Rückblenden lesen wir dann eher eine neutralere Biografie. Wie sind Sie umgegangen mit den Quellen? Wie viel dichterische Freiheit haben Sie sich vor allem jetzt für diese Algier-Reise herausgenommen?
Also so wenig wie möglich. Die Zeit ist sehr gut dokumentiert. Es gibt viele Briefe von ihm. Ich habe noch unveröffentlichte Briefe an Marx in Algier, in Moskau bekommen können. Wir haben also da sehr, sehr genau recherchiert. Und es gibt auch eine Historikerin, die in den 90er Jahren dort war und sogar noch Zeitzeugen, die Marx bzw. den Arzt von Marx getroffen haben, die mit ihm gesprochen hat. Also da gibt es sehr, sehr genaue Details, die man wirklich gut erzählen kann. Romanhaft klingt immer wieder so nach Fiktion, aber man kann ja auch reale Erlebnisse gut erzählen. Und es ist einfach eine wichtige Episode in seinem Leben gewesen, weil er auch um ein Haar gestorben wäre dort. Er war schwer lungenkrank und hat einen Blutsturz dort erlitten, an dem er sehr gut hätte sterben können. Der Arzt, der ihn dann gerettet hat, hat ihn andererseits auch wieder einigen Therapien unterzogen, die nach unseren heutigen Kenntnissen völlig sinnlos waren und außer ihm sehr schmerzhaft. Er hat ihm quasi bei lebendigem Leib die Haut von dem Körper gezogen.
Auf dieser Reise wird er einem dann auch doch am ehesten noch sympathisch, vermutlich, weil er Ihnen da auch ein bisschen sympathischer geworden ist. Woran liegt das?
Ich finde, bei der Auseinandersetzung eines mit einem Philosophen kommt es nicht nur auf Sympathie oder Nichtsympathie an, sondern vor allen Dingen darauf, wie geht man mit seinen Ideen um. Und Marx hatte von Jugend an eigentlich ein sehr anspruchsvolles Programm. Er wollte die gesamte Welt erklären und auf einen Nenner bringen. Ich halte von diesen totalitären Ideen, die auch leicht zu totalitaristischen Ideen kommen, überhaupt nichts. Ich finde, es gibt sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass Marx gegen Ende seines Lebens, zumal in dieser Alger-Episode, an seinen eigenen totalitären Ideen Zweifel entwickelt hat. Also sowohl Zweifel an dem, was er in ökonomischen Ideen hatte, im Kapital, als auch an vielen anderen politischen, geschichtsphilosophischen Ideen, die er hatte. Und da wird er mir tatsächlich sympathisch, weil er eben nicht auf solche Ganzheitsideen, Systeme oder Ähnliches aus ist, sondern plötzlich Zweifel zulässt und überlegt, sind andere Dinge nicht auch wichtig? Seiner Tochter zum Beispiel schreibt er plötzlich, die mikroskopische Welt der Familie sei doch letztlich viel, viel wichtiger als die makroskopische Welt der Politik. Und das von einem Mann, der sein ganzes Leben lang nur der Politik gewidmet hat und sich um die Familie wenig gekümmert hat.
Es gibt ja die Auffassung, dass die politischen Ideen von Karl Marx erst im real existierenden Sozialismus ihren menschenverachtenden Dogmatismus gezeigt haben. Könnte es denn sein, dass auch schon mit Marx' Persönlichkeit so ein gewisser Dogmatismus vorher angelegt war?
Also unbedingt. Es gibt einige Zeugenaussagen von Leuten, die ihn erlebt haben, die ihn als einen sehr anmaßenden, sehr arroganten und sehr bissigen Menschen beschrieben haben, der jeden, der irgendeine andere Meinung vertreten hat, eigentlich nur als minderwertig und als eben, wie er das immer genannt hat, als üblen Bourgeois bezeichnen konnte. Es gibt allerdings auch andererseits ein paar Zeugenaussagen, bei denen er sehr viel positiver wirkt. Es scheint sehr stark davon abzuhängen, ob er vor einer großen Öffentlichkeit gesprochen hat oder vor einer kleinen Freundeskreis, wo er sich sicherer fühlte. Da hat er offensichtlich auch stärker seine diplomatischen Fähigkeiten ausspielen können.
Auf welchem Gebiet liegt für Sie Marx' großes Verdienst?
Das ist natürlich ein theoretisches Verdienst. Er hat es geschafft, als allererster so etwas wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als Wirkungszusammenhang zusammenzudenken, dass die Wirtschaft die Gedanken der Menschen mitlenken kann und eben auch ihr Verhalten innerhalb dieser Gesellschaft mitlenken kann. Das ist etwas, was uns heute völlig selbstverständlich ist. Wenn wir jemanden fragen, was er für ein Mensch ist, fragen wir auch immer, was er für einen Beruf hat, woher er kommt, welche sozialen Zusammenhänge, aus welchen sozialen Herkünften er kommt. Diese Ideen sind von Marx erfunden worden quasi. Und insofern hat uns Marx alle sehr viel klüger gemacht.
Sagt der Literaturkritiker Uwe Wittstock. Sein Buch Karl Marx beim Barbier, Leben und letzte Reise eines deutschen Revolutionärs, ist im Blessing Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 20 €. Herr Wittstock, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.